Okay, dann kommen wir zu den Kreuzzügen. Ein Teil der Kirchen oder der, ich sage, der Geschichte des Mittelalters, der sehr, einerseits sehr bekannt ist. Jeder weiß, dass es das gibt und hat so ein paar Bilder und Ideen davon, aber im Detail weiß man es wahrscheinlich nicht so genau, wusste ich auch nicht, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Aber es ist interessant. Ja, meistens wird damit, werden diese Feldzüge gemeint, Militärkampagnen, die zwischen 1095 und 1291, also circa diese 200 Jahre zwischen der Initiierung durch Papst Urban und 1291, als die letzten Kreuzfahrer aus Akkon vertrieben wurden, also quasi Palästina verlassen haben, die gegen Muslime geführt wurden. Das wird normalerweise unter Kreuzzügen verstanden. Es gab auch in Palästina, es gab auch andere Kreuzzüge, die sogenannte Reconquista oder Rückeroberung Spaniens und auch Kreuzzüge von christlichen Germanen gegen heidnische Sklaven, Slaven. Also das wurde auch unter Kreuzzügen geführt, die haben aber in Wirklichkeit waren es Landeroberungen und gegen die Albigenser, das haben wir letztes Mal besprochen, das war eine aus der katholischen Kirche Sicht Heretiker, Irrlehrer. Und da gab es ganz viele in Südfrankreich und die wurden ganz sehr brutal ausgerottet, also zigtausende getötet. Auch das haben sie als Kreuzzug bezeichnet, ja, also im Namen des Kreuzes diese Gräueltaten begangen. Gut, aber die Kreuzzüge, so wie man es meistens versteht, waren eine Reaktion auf mehr als 4 Jahrhunderte islamischer Eroberung, in denen Muslime 2/3 der christlichen Welt erobert hatten. Und es war auch eine ernsthafte Bedrohung für Europa. Und auf diesem Konzil von Clermont 1095 forderte eben dieser Papst Urban II. Das Christentum auf, sich dem Islam zu widersetzen und ihn zurückzudrängen. Und er hat ihnen eine Reihe von Zielen hingestellt, die Rettung der Ostchristen. Es war nämlich ursprünglich ein Hilferuf aus Konstantinopel gegen die Muslime, der ein Anlass dafür war, die Wiederherstellung des Heiligen Landes, insbesondere Jerusalems, von der muslimischen Besatzung und freier Zugang zum Heiligen Land für die christlichen Pilger. Dazu muss man verstehen, wie wichtig Pilgerfahrten waren. Ja, das war eines der Ablassmittel, also quasi eine der Möglichkeiten, um Sühne zu leisten für begangene Sünden. Deswegen sind viele Leute dorthin gereist, weil ihnen damit eben Sünden erlassen wurde, quasi ihnen Fegefeuer erspart, eine bestimmte Anzahl von Jahren im Fegefeuer erspart blieb. Also laut der katholischen Lehre. Dies löste nicht nur den ersten Kreuzzug aus, sondern das war eigentlich die gesamte Kreuzzugsbewegung, die jahrhundertelang dauerte. Genau. So. Und Tausende von Rittern legten das Kreuzgelübde ab, das nannte man das Kreuznehmen. Ja, also ich dachte, es ist interessant, es klingt so wie das Kreuz auf sich nehmen. Ja, also sagt der Jesus, wer mein Jünger sein will, der soll sein Kreuz auf sich nehmen. Und ich glaube, dass das eben auch einfach falsch verstanden wurde. Ja, das Kreuz zu nehmen, sich auf den Krieg vorbereitet haben, teilweise als Buße, also als Sühnung für Sünde. Und sie fühlten sich eben sowohl auf einer legitim oder vom Papst gesegneten Militärexpedition, als auch auf einer Pilgerreise ins Heilige Land. Und dafür erwarteten sie einen besonderen Ablass, der den Zugang zum Himmel garantierte. Und diejenigen, die unterwegs starben, erhielten als eben einen besonderen Generalablass für begangene Sünden und wurden vom Volk als Märtyrer geschätzt. Und Urban II. Versprach eben, dass das als Buße für begangene Sünden galt, wenn man dort mitmachte, und die Zusage wurde sogar auf die Eltern der Kreuzfahrer ausgeweitet. Und man kann sich vorstellen, wenn man da seine Söhne hinschickte, die Erben waren, ja, das war für die Eltern vielleicht auch nicht immer so leicht, aber das war eine Motivation auch für sie. Haben es wahrscheinlich dann sogar hingeschickt in den Krieg, weil sie ja diese geglaubt haben, dass sie dadurch ihre Sünden abbüßen können. Später, ein Papst ging so weit, dass er ewiges Leben versprach und Innozenz III., das war beim vierten Kreuzzug, schloss in den Generalablass diejenigen ein, die Schiffe bauten oder in irgendeiner anderen Weise beitrugen. Ja, weil es war ja eine riesige Maschinerie dahinter, so zigtausende Ritter da in Bewegung zu setzen, zu transportieren, zu versorgen. Ja, das kann man sich vorstellen, das ist eine enorme Anstrengung. Er versprach ihnen Zunahme ewigen Lebens, was immer das genau bedeutet. Das ist ein Ausspruch, der gefällt mir sehr gut. So eigentlich abschließend könnte man das auch zu der ganzen Kreuzfahrergeschichte sagen. Sie suchten die Lebenden unter den Toten oder den Lebenden unter den Toten. Sie verwechselten das Sichtbare mit dem Unsichtbaren, verwirrten das irdische und das himmlische Jerusalem und kehrten desillusioniert zurück. Das könnte man über die ganze Geschichte dieser Kreuzzüge schreiben. Sie haben nämlich versucht, das Grab des Heilands wieder zu gewinnen und das wahre Kreuz Christi. Ja, also das waren so Dinge, die sie motiviert haben, die heiligen Stätten wieder zurückzuerobern. Man fragt sich, was hat das Grab Christi für eine Bedeutung für uns? Das ist leer. Ja? Also das ist der Punkt, worum hier steht, sie haben suchten die Lebenden oder den Lebenden unter den Toten. Genau, ich glaube, ich habe es schlecht übersetzt, es soll heißen, den Lebenden unter den Toten. Sie verwechseln das Sichtbare mit dem Unsichtbaren, das irdische und das himmlische Jerusalem. Kein Wunder, dass sie desillusioniert zurückgekehrt sind. Das sind hier so die ersten drei Kreuzzüge, also das blaue, das ist der erste, den wir jetzt gleich uns anschauen werden, der ging von mehreren Richtungen hin durch Kleinasien, also heutige Türkei, Edessa wurde hier gekämpft, Antiochien, Tripolis, also bis zu Jerusalem hin ging es. Ja. Das war der erste Kreuzzug. Genau, bleiben wir mal da jetzt stehen. Und was man hier sieht, Crusader States, ja, dieses Schraffierte, das sind die sogenannten, es wurden vier Kreuzfahrerstaaten errichtet, also wirklich Staaten auf palästinensischem oder diesem Gebiet hier, die von den Kreuzrittern geführt und verwaltet wurden. Und was auch interessant ist, diese Sterne hier, Deutschland vor allem, antisemitische Ausbrüche. Es gab Massaker an Juden beim Aufbruch der Kreuzzüge, die sind losgezogen und haben dann einige Leute, die halt, man sieht schon, was da für ein Geist dahinter war, die haben sich gesagt, jetzt ziehen wir da, machen wir eine Weltreise nach Palästina, um die Ungläubigen zu bekämpfen und hier sind sie vor unserer Tür. Ja, fangen wir doch hier an aufzuräumen. Und dann diese ganzen antisemitischen Parolen, die unseren Heiland getötet haben und so weiter. Ja. Also dieser Antisemitismus ist auch ausgebrochen und da sind tausende Juden in verschiedenen Städten in Deutschland und auch in Frankreich umgebracht worden. Ja. Wir kommen dann beim zweiten Kreuzzug nochmal kurz dazu. Der schien immer am Rand einer Katastrophe, ja, weil sich da durchzukämpfen, muss ich das vorstellen, ja, diese Züge da durch ganz Osteuropa und dann die Türkei, da waren überall irgendwelche teilweise auch feindlichen Mächte. Also immer am Rand einer Katastrophe, es gab keinen Anführer, keine effektive Versorgungslinien, keine detaillierte Strategie und sehr viele starben an Krankheit, Hunger und im Kampf. Aber 1098 haben sie die christliche Herrschaft in Nicäa in Kleinasien und im Hauptzentrum von Antiochia wiederhergestellt und belagerten im Sommer 99 Jerusalem. Und als Jerusalem schließlich einnahmen, folgte ein gnadenloses Massaker an den Bewohnern. Das ist furchtbar. Also Augenzeugen berichten, dass sie in Blut gewartet sind bis zu den Knöcheln. Ob das mag übertrieben sein, aber sie haben einfach alles, Kinder, Frauen, Männer, niedergemacht in Jerusalem. Und das ist wirklich ein furchtbares, also ist sowieso grausam genug Krieg. Ja? Aber das Gemetzel an den Zivilisten, also es waren sicher viele Verteidiger, auch Soldaten, aber auch an Zivilisten, das ist wirklich ein besonders unrühmliches Kapitel. Ich möchte noch etwas vorlesen, nachdem ich diesen dicken Wälzer mitgeschleppt habe, möchte ich ihn auch nützen und das vorlesen. 2000 Jahre Christentum. Und zwar über den Aufruf zum Kreuzzug durch Papst Urban II. Das ist berichtet in der Kreuzzugsgeschichte des Wilhelm von Tyrus, also ein Zeitzeuge, der das geschrieben hat. Nachdem man hier Verordnungen und Einrichtungen geschaffen hatte, also die Worte des Papstes, so wie sie berichtet werden. Ihr wisst, geliebte Brüder, wie der Erlöser der Menschheit, als er uns zum Heile menschliche Gestalt angenommen hatte, das Land der Verheißung mit seiner Gegenwart verherrlichte und durch seine vielen Wunder und durch das Erlösungswerk, das er hier vollbrachte, noch besonders denkwürdig machte. Hat nun gleich der Herr durch gerechtes Urteil zugegeben, dass die heilige Stadt wegen der Sünden ihrer Bewohner mehrmals in die Hände ihrer Ungläubigen geriet, hat er sie auch eine Zeit lang das schwere Joch der Knechtschaft tragen lassen, so dürfen wir darum doch nicht glauben, dass er sie verschmäht und verworfen habe. Die Wiege unseres Heils nun, das Vaterland des Herrn, das Mutterland der Religion, hat ein gottloses Volk in seiner Gewalt. Das gottlose Volk der Sarazenen drückt die heiligen Orte, die von den Füßen des Herrn betreten worden sind, schon seit langer Zeit mit seiner Tyrannei und hält die Gläubigen in Knechtschaft und Unterwerfung. Die Hunde sind ins Heiligtum gekommen und das Allerheiligste ist entweiht. Also interessant, ja, wieso das Heiligtum das Allerheiligste? Der Tempel wurde zerstört, 70 nach Christus. Was ist genau das Allerheiligste? Das Volk, das den wahren Gott verehrt, ist erniedrigt. Das auserwählte Volk muss unwürdige Bedrückung leiden. Das königliche Priestertum muss als Sklave Ziegel brennen. Anklang an Israel in Ägypten. Die Fürsten der Länder, die Stadt Gottes, muss Tribut zahlen. Will einem nicht die Seele darüber zergehen, will einem nicht darüber das Herz zerfließen. Liebe Brüder, wer kann das mit trockenen Augen anhören? Der Tempel des Herrn, aus dem er in seinem Eifer die Käufer und Verkäufer hinausgetrieben hat, damit das Haus seines Vaters nicht eine Mördergrube werde, ist nun Sitz des Teufels geworden. Wie gesagt, ich weiß nicht, was er mit dem Tempel meinte eigentlich, aber den gab es ja nicht mehr. Die Stadt des Königs aller Könige, die den anderen die Gesetze des unverfälschten Glaubens gegeben hat, muss heidnischem Aberglauben dienstbar sein. Bewaffnet euch mit dem Eifer Gottes, liebe Brüder, gürtet eure Schwerter an eure Seiten, rüstet euch und seid Söhne des Gewaltigen. Besser ist es, im Kampf zu sterben, als unser Volk und die Heiligen leiden zu sehen. Wer einen Eifer hat für das Gesetz Gottes, der schließe sich uns an. Wir wollen unseren Brüdern helfen. Zieht aus und der Herr wird mit euch sein. Wendet die Waffen, mit denen ihr in sträflicher Weise Bruderblut vergießt. Es gab nämlich immer in Europa Kämpfe zwischen den einzelnen Mächten. Statt Bruderblut zu vergießen, wendet euch gegen die Feinde des christlichen Namens und Glaubens. Die Diebe, Räuber, Brandstifter und Mörder werden das Reich Gottes nicht besitzen. Erkauft euch mit wohlgefälligem Gehorsam die Gnade Gottes. Da muss alle Alarmglocken klingeln. Ja. Erkauft euch mit wohlgefälligem Gehorsam die Gnade Gottes. Als könnte man die Gnade kaufen. Gnade ist in sich eben das, was wir nicht kaufen können, sondern was wir unverdient bekommen. Dass er euch eure Sünden, mit denen ihr seinen Zorn erweckt habt, um solch frommer Werke und der vereinigten Fürbitten der Heiligen Willen schnell vergebe. Und hier sehen wir wirklich das wirklich Diabolische. Also es tut mir weh, wenn ich das höre oder lese. Weil es war jetzt nicht nur diese eine Rede, sondern das war das Denken, ja? dass Gott zornig ist wegen der Sünden, was ja richtig ist, und dass sie es durch fromme Werke, wie zum Beispiel in den Krieg gegen die Muslime zu ziehen, dass sie dadurch ihre Sünden schnell vergeben werden. Also quasi, das ist die Sühne, sie leisten Sühne für ihre Sünden durch diese Werke. Und das ist so ein falsches Evangelium. Ja? Das ist gar kein Evangelium, keine gute Nachricht. Weil wir wissen, dass Jesus Christus diese Sünden getragen hat, wie wir heute in der ersten Stunde auch schon gesagt haben, und dass wir um Vergebung bitten können, aber er hat bezahlt dafür. Wir aber erlassen durch die Barmherzigkeit Gottes und gestützt auf die heiligen Apostel Petrus und Paulus allen gläubigen Christen, die gegen die Heiden die Waffen nehmen und sich der Last dieses Pilgerzugs unterziehen, alle die Strafen, welche die Kirche für ihre Sünden über sie verhängt hat. Und wenn einer dort in wahrer Buße fällt, so darf er fest glauben, dass ihm Vergebung seiner Sünden und die Frucht ewigen Lebens zuteil werden wird. Das ist hart. Ja, dass die Kirche hat ihnen Strafen auferlegt für ihre Sünden und erlässt sie ihnen wieder jetzt, wenn sie sich an diesen Kreuzzügen beteiligen. Ja, also das war das Denken und das war die Motivation dahinter.
War das der Saladin auf der anderen Seite?
Noch nicht im ersten Kreuzzug, das ist dann im zweiten. Kommen wir dazu gleich. Ja. Ja, also sie haben Jerusalem eingenommen, haben dort furchtbar gewütet und dann sind sie zum Grab, zur Grabeskirche gegangen und haben dort angebetet und also die haben da überhaupt kein Problem gehabt damit. Als Jerusalem schließlich einnahm, genau, das haben wir schon, Massaker, in den nächsten 20 Jahren gründeten sie 4 Kreuzritterstaaten, haben sie vorher auf der Karte gesehen, also in Palästina. Und obwohl es den Anschein hatte, als würde sich das endlich das Blatt gegen die Muslime wenden, also sie haben Erfolg gehabt militärisch, so hatten sie tatsächlich nur einen besonders günstigen Zeitpunkt erwischt, als nämlich der Islam vorübergehend durch interne Fäden gespalten war. Das war bevor Saladin kam. Ja, gab es da mehrere Machtkämpfe. Während der folgenden 5 Jahrhunderte des Kampfes widerstand nur der erste Kreuzzug den militärischen Fortschritten des Islam. Gut, der zweite Kreuzzug. Als der Kreuzfahrerstaat Edessa 1144 an die Türken und Kurden fiel, wurde in Europa breite Unterstützung für einen zweiten Kreuzzug ausgesprochen. Also, es gab 4 Kreuzfahrerstaaten, einer wurde zurückerobert von den Moslems und das hat in Europa wieder dazu geführt, dass Werbung gemacht wurde. Der prominenteste, ja, der Werbung gemacht hat dafür, war Bernard von Clairvaux, ein Geistlicher. Er unterstützte das Töten der ungläubigen Feinde, die Palästina besetzten, wandte sich aber ausdrücklich gegen die Ausschreitungen gegen die Juden. Und da habe ich, da gibt es dann auch ein Zitat, das finde ich jetzt nicht, aber wo ein Rabbi schreibt, das haben sie, viele hatten ihr Leben zu verdanken, diesem Bernard von Clairvaux, weil die hätten sonst in Frankreich auch viel mehr Massaker hätte es gegeben, wenn er nicht so dagegen gekämpft hätte. Weil er hat verstanden, dass das überhaupt nicht die Sendung ist und der Auftrag, die Juden zu... das ist ja, also selbst im damaligen Denken, ja, war ein Unterschied, ob man die gewalttätigen Moslems, die quasi die heiligen Städten besetzen, bekämpft oder ob man friedlich unter uns lebende Juden umbringt. Also dagegen hat er sich gewandt. Er konnte Ludwig den Siebten von Frankreich und Konrad den Dritten von Deutschland begeistern. Also er hatte scheinbar ein wirkliches Charisma, weil die haben den Predigen gehört und waren Feuer und Flamme, ja, für dieses Unternehmen. Dennoch scheiterte dieser Kreuzzug kläglich. Die meisten ihrer Krieger wurden unterwegs getötet, während diejenigen, die tatsächlich Palästina erreichten, die haben dann, also das Ziel war ja Edessa zurückzuerobern. Da das aber nicht so leicht war, sind sie nach Damaskus gezogen, das eigentlich neutral war. Hier steht starker Verbündeter der Christen. Es war neutral, es war nicht auf der Seite der Moslems und haben dieses angegriffen. Daraufhin haben sich die mit den Moslems verbündet, haben den Angriff abgewehrt. Also ist auch das gescheitert. Und sie haben weder Edessa gewonnen noch Damaskus. Es war ein einziges Scheitern. Entschuldigung, der Saladin kommt erst im dritten Kreuzzug, jetzt kommt er dran. Ja. Also das war ein Desaster. Wir haben eine ganze Folie dem Saladin gewidmet. Bis zum Ende des 12. Jahrhunderts waren Kreuzzüge eine gesellschaftliche Anstrengung geworden. Das ist jetzt allgemein zu den Kreuzzügen. Ritter wurden aufgefordert, Reichtum und Leben zu opfern, um den christlichen Osten zu verteidigen. Und Christen zu Hause haben sie unterstützt durch Gebet, Fasten, Almosengabe. Ich habe gelesen, also manche Frauen haben ihre Männer weggeschickt direkt. Ja? Also es war ja hart für die Frauen ohne die Männer. Aber die haben so geglaubt, ja, an die geistliche Mission und an das, was das alles Gutes bewirken wird. Dennoch wuchsen die Muslime weiter an Stärke und der legendäre Führer Saladin hat 1137 es geschafft, den islamischen Nahen Osten zu vereinigen. Das heißt, er hat in Ägypten das dort regierende Herrscherhaus besiegt und hat dann quasi, sie alle geeint und hat dann den Dschihad, also den Heiligen Krieg gegen die Christen gepredigt. Und der war halt nicht nur ein glühender Moslem, sondern auch ein genialer Feldherr. Und in der Schlacht von Hattin löschte er die christlichen Armeen aus, also die in Palästina dort waren, und eroberte ein Relikt des wahren Kreuzes. Christliche Städte ergaben sich ihm, es blieben nur Tyrus, Tripolis und Antiochia noch in der Hand der Kreuzfahrer. Also auch Jerusalem. Nach tapferem Widerstand musste auch Jerusalem kapitulieren. Wer von euch hat gesehen, das Königreich der Himmel? Seine Verfilmung dieser Episode der Kreuzzüge mit manchem geschichtlichen Gehalt, aber auch ein paar, wie es halt oft so ist, Verzerrungen. Ist halt so, ja, man macht halt das, was man meint, dass das gut ankommt bei den Zusehern. Aber trotzdem, es ist die Geschichte von einem tapferen Widerstand einiger weniger in Jerusalem, die letztlich dazu geführt haben, dass sie verhandeln konnten mit den Belagernden, mit den Moslems und dem Saladin. Also der hat gemerkt, das kann er nicht so leicht erobern. Und bevor er noch mehr Verluste hat, hat er mit denen verhandelt. Und die konnten sich freikaufen, das heißt, alle Bewohner konnten frei gehen, wenn sie das Geld, das entsprechende, hatten oder wurden versklavt, wenn sie das Geld nicht hatten. Aber es gab kein Gemetzel. Also man muss hier sagen, Saladin und die Moslems haben sich weit edler verhalten als die sogenannten Christen bei der 100 Jahre vorher bei der Eroberung Jerusalems. So, und jetzt kommt der dritte Kreuzzug, das war eigentlich die Gegenreaktion Europas auf den Vormarsch Saladins und die Rückeroberung Jerusalems. Und das war der prominenteste, weil da haben sich wirklich die Crème de la Crème, also der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutschen Nation, hieß Kaiser Friedrich I. Barbarossa, Philipp II. Von Frankreich und Richard I. Löwenherz selbst beteiligt, persönlich, an diesem Zug, an diesem Kreuzzug. Sie wollten eben Jerusalem zurückgewinnen, das war die Motivation. Der gealterte Friedrich ertrank in einem Fluss in Kleinasien, also der war erfolgreich bis dahin unterwegs mit seinem Heer, aber man kann sich vorstellen, mit dieser Rüstung in ein Wasser fällt, also ich weiß nicht, wie tief es war, aber offenbar so, der war auch schon über 70, soweit ich mich erinnere, oder um die 70, er ist ertrunken und ein Großteil seiner Armee ist nach Hause zurückgekehrt. Nachdem Richard und Philipp Akkum zurückerobert hatten, also es war einer der Bastionen dort, die sie verloren hatten an Saladin, sie ist zurückerobert, kehrte auch Philipp von Frankreich nach Hause zurück. Dann blieb der Richard zurück, der führte die christlichen Streitkräfte zum Sieg und eroberte schließlich die gesamte Küste der Levante, also diese Palästina im Wesentlichen und ein bisschen mehr. Doch nach zwei fehlgeschlagenen Versuchen gab Richard den Kampf um die Rückeroberung Jerusalems auf. Also er hat es gesehen, das ist nicht so leicht, Jerusalem zu erobern, und hat sich mit Saladin geeinigt, einen Kompromiss geschlossen, der den Frieden der Region und den freien Zugang nach Jerusalem für unbewaffnete Pilger sicherte. Das heißt, man sieht, man konnte mit Leuten wie Saladin so einen Deal machen und sich verlassen, dass der auch gehalten wurde, dass die Pilger freies Geleit hatten, die konnten frei nach Jerusalem gehen, wurden nicht verfolgt, unbewaffnete Pilger. Ja, Richard Löwenherz war eine außergewöhnliche Gestalt, also der muss einen unglaublich, also der war ein wirklicher Kriegsheld, der war ein, muss ein extrem, also stark gewesen sein, hat unglaublichen Eindruck auf die Feinde gemacht und so, dass angeblich noch später, also Legenden bei den Arabern erzählt wurden, ihren Kindern von diesem fürchterlichen Kämpfer. Also der hat angeblich mit einem Schwerthieb von oben bis unten seinen Feind durchschlagen. Also es gab es auch, ja, Könige, die damals noch die wirkliche an der ersten Front gekämpft haben und Helden waren. Aber wie gesagt, das ist rein menschlich gesehen. Das Traurige ist, ihr kennt ja die Geschichte wahrscheinlich, zu Hause war sein Bruder, John oder Johann, hat dort die Macht an sich gerissen. Er wusste, der Richard musste heimkehren, um die Dinge zu Hause wieder zu regeln. Das war die Geschichte mit Robin Hood, nicht, der da in der Zeit gelebt hat, angeblich. Und er ist durch Österreich gezogen und Leopold V., das war übrigens interessant, als sie Akkum eroberten, wurden drei Fahnen gehisst, also die französische, die englische und die deutsche von Leopold V. Und der Richard hat die wieder runtergeholt, weil der hat sich nicht wirklich beteiligt an diesem Krieg. Der war zwar dann auch da und wollte auch wichtig sein, aber der hat die Flagge einfach runtergeholt. Das war vielleicht auch ein Grund, warum Leopold der V. von Österreich im Gram war, aber es spielten noch andere Dinge mit. Er hat dann er hat den Richard eingesperrt, kennt ihr die Geschichte, festgehalten und nur gegen ein hohes Lösegeld dann wieder freigelassen. Also so hat sich das abgespielt damals, die Politik in Österreich, in Europa. Der dritte Feldzug hatte sein Ziel, die Rückeroberung Jerusalems, verfehlt. Die Präsenz der Kreuzfahrer im Nahen Osten wurde aber durch die Errichtung des Kreuzfahrerstaates Zypern und die Wiedererrichtung des Königreichs Jerusalem vorläufig gesichert. Also sie hatten gewisse Erfolge. Jerusalem war zwar noch immer in der Hand der Moslems, aber das Königreich Jerusalem, diesmal mit Hauptstadt Akkon, gab es noch. Und es war gelungen, in der Zeit, als sich Saladin auf dem Höhepunkt seiner Macht befand, die drohende völlige Vernichtung der Kreuzfahrerstaaten zu verhindern. So, das ist der dritte Kreuzzug. Ups, also da. Und dann kurz darauf starb Saladin und dann gab es wieder diese typischen Wirren um die Nachfolge, Machtkämpfe, und das verschafft ihnen eine Atempause. Und dann 1198 rief Papst Innozenz III. Zum vierten Kreuzzug und zur Rückeroberung Palästinas auf. Man wollte, und das ist jetzt wirklich, das zeigt, das ist eine völlige Katastrophe gewesen, dieser Kreuzzug. Sie wollten zuerst Ägypten erobern, das Kerngebiet der Ayyubiden, das ist also das, also Ayyubide, das war der Saladin, war eben ein Ayyubide, und haben gedacht, wenn sie Ägypten erobern, dann haben sie auch Palästina in der Hand, weil dann wird sich Palästina nicht halten. Und dann sind die alle nach Venedig gezogen, weil sie gesagt haben, so wieder den Landweg, dass sich durchkämpfen, das machen wir nicht mehr, wir fahren mit Schiffen hin und haben mit den Venezianern, das war damals die Großmacht, Seefahrer, Staat, ausgemacht, 200 Schiffe haben sie bei denen bestellt, die haben sie teilweise gebaut, teilweise aus ihrer Handelsflotte genommen, haben sie nach Venedig gezogen. Es sind allerdings weniger dort angekommen als erwartet und sie hatten einfach nicht so viel Geld, konnten das nicht bezahlen. Flotte von 20 Schiffen, das ist ein Fehler, das sind 200 Schiffe. Einigte man sich auf die Eroberung von Zara, heute Zadar. Kennt ihr vielleicht, ich habe dort schon mal Urlaub verbracht, in Kroatien. Das heißt, Venedig, die Handelsmacht, hatte mit Zara, dem Stadtkönigtum, einen Streit, was auch immer, wahrscheinlich wirtschaftlich bedingt, und hat gesagt, wenn ihr nicht zahlen könnt, dann erobert für uns Zara. Damit könnt ihr auch bezahlen quasi. Ja. Und das ist das erste Mal, dass römisch-katholische Kreuzfahrer eine römisch-katholische Stadt angegriffen haben. Und das hat der Papst übrigens verurteilt, aber diese Briefe wurden abgefangen. Also das heißt, die waren schon von Anfang an auf einer völlig falschen Mission unterwegs. Und es ging aber dann weiter. Es brachen Streitigkeiten zwischen Ost und West aus, die zur Umlenkung des vierten Kreuzzugs nach Konstantinopel führten. Da war ein kaiserlicher Thronanwärter, also der Anspruch stellte an den Thron. Er hat gesagt, dass der momentane Kaiser ist ein Falscher, ich bin der Richtige. Hat einen Deal mit den Kreuzfahrern gemacht, ihnen eine sehr hohe Summe plus Verpflegung und was weiß ich was für ihren Kreuzzug zu geben, wenn sie ihm zum Thron verhelfen. So, dann war er auf dem Thron, konnte aber seine Versprechung nicht erfüllen, weil so viel Geld war gar nicht da. Die Bevölkerung war sehr unzufrieden über den Deal, den er gemacht hat mit den Kreuzfahrern, hat ihn abgesetzt und sein Nachfolger hat schon überhaupt nichts gedacht daran, diesen Deal einzuhalten und irgendwas zu zahlen. Und das führte dazu, dass sich die Kreuzfahrer betrogen fühlten und besetzten und plünderten Konstantinopel, wobei viele Einwohner misshandelt, vergewaltigt oder getötet wurden. Und das ist auch so ein besonders finsteres Kapitel der Kreuzzüge, dass eine christliche, unter Anführungszeichen, Macht die letzte christliche Bastion im Osten, Konstantinopel, geschwächt hat. Das war sozusagen die Bastion gegen den Islam im Osten, ja. Haben sie denen einen so geschwächt, dass die sich nie wieder erholt haben und auch dann einige Zeit später von den Moslems dann auch überrannt wurden. Aber wie sie sich dort aufgeführt haben, ja, das war nicht wie soll man sagen, ehrenhafter Krieg unter Anführungszeichen, sondern das war Plünderung, Vergewaltigung, Misshandlung, unwürdig, ja, absolut unwürdig. Und man sieht schon, was für ein Geist da in diesem Kreuzzug unterwegs war. Papst Innozenz hat die ganze Expedition exkommuniziert und die Kreuzfahrer denunziert, aber die Ereignisse haben jahrhundertelang die Tür zu einer Annäherung zwischen Ost und West, also römisch-katholisch und griechisch-orthodox, verschlossen. Es hat tiefe Wunden hinterlassen. So, dann gibt es noch eine interessante, ganz traurige Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt von dem Kinderkreuzzug. Wer hat da schon mal gehört davon?
Zwei Kinderkreuzzüge.
Also, ja, genau. Also ich habe sie unter einem zusammengefasst, aber sie sind quasi aus zwei Richtungen gekommen. Ja, stimmt. Es entstand eine Bewegung 1212, eine unter Kindern und Jugendlichen in Frankreich und Deutschland, und zwar ausgelöst durch Träume und Visionen von jeweils einem Burschen in Frankreich und in Deutschland. Die haben irgendwie geträumt, nicht genau das Gleiche, aber so ungefähr, dass die Kreuzfahrer gescheitert sind, weil sie eben so moralisch verdorben waren und dass Gott durch unschuldige Kinder diesen Sieg geben würde. Und dass er das Meer vor ihnen teilen würde und dass sie durchziehen. Ich meine, man sieht, dass die auch keinen Sinn, also dass sie nichts von Geografie verstanden, weil selbst wenn sich das Meer geteilt hätte, das Mittelmeer von Genua bis Palästina auf den Meeresboden zu gehen, wäre auch ein undurchführbares Unterfangen gewesen, ja, weil es ja dort keine Verpflegung gibt. Also wie auch immer, das war die Illusion. Hat also auch mit Bildung sicher was zu tun gehabt. Wie soll man sagen, fantastisch und ohne jeden Bezug zur Realität.
Der französische Junge, der den Kreuzzug von Frankreich aus angeführt hat, hat fast nur Wein und Fisch konsumiert. Echt? Also dann hat er sich leicht getan mit Visionen.
Okay, das wusste ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Okay, ja, okay. Ja, und die Vision, ja, das heilige Grab und das wahre Kreuz Christi zurückzugewinnen, ja, das war so das. Wir denken jetzt, warum? Was, das Kreuz, wir lieben das Kreuz, aber nicht das Stück Holz, an dem Jesus getötet wurde, das ist unwichtig. Ja? Und die Frage ist, ob das wirklich das wahre Kreuz Christi war, aber selbst wenn, was hat es für eine Bedeutung? Oder das Grab, das leer ist. Ja? Und das war so der Aufhänger, das waren die Slogans, mit denen die Leute da hingezogen sind. Also wie gesagt, angeblich meinten sie, Gott werde sie, die unschuldigen Unbewaffneten, unterstützen und das Meer teilen, sodass sie wie die Israeliten trockenen Fußes in das heilige Land gelangen würden. Von den ursprünglich ca. 30.000, das ist schwierig, weil da gibt es verschiedene Berichte, das kann man nicht so ganz klar rekonstruieren. Vielleicht, aber es, man schätzt ca. 30.000, erreichten ein paar Tausend, 7.000 Genua. Also die haben sich dann irgendwie zusammengetan, die Französischen und die Deutschen. Einige kehrten um, enttäuscht, als sie sahen, dass das Meer sich nicht geteilt hat. Ein Großteil hat sich aufgelöst dort und ein Teil wollte per Schiff nach Palästina reisen und sie sind, schreibt ein Zeuge, also ein Bericht, und das wird angezweifelt von manchen Historikern, ich weiß es nicht, aber die sind Betrügern auf den Leim gegangen, die haben gesagt, wir finden eure Sache super, wir bringen euch gratis dorthin, sie hatten ja kein Geld. Und haben sie mit der Absicht, sie als Sklaven zu verkaufen. Es sind einige umgekommen in einem Sturm und andere wurden dann eben angeblich als Sklaven verkauft. Muss man sich vorstellen, was für ein Desaster. Die Eltern von diesen Kindern, die waren ja auch nicht untätig. Die haben wahrscheinlich auch geglaubt, tolle Sache, jetzt ist wirklich Gott dahinter. Und tausende Kinder, zigtausende Kinder, schon verhungert auf dem Weg über die Alpen oder erfroren oder was auch immer, und dann auch noch so ein Ende, einfach aufgrund von falschen Ideen, falschen Vorstellungen. Das Ende der Kreuzzüge kann man nehmen als den Fall Akkos, also die letzte Bastion dort in Palästina, und die Kreuzzüge hinterließen ein giftiges Erbe des Unbehagens zwischen Christen und Muslimen, aber auch zwischen West- und Ostchristen. Und die drei Hauptziele der Kreuzzüge waren gescheitert, nämlich das Heilige Land zu erobern, den Vormarsch des Islam zu stoppen und die Spaltung zwischen Ost und West zu heilen, ist alles gescheitert. Und zum Schluss noch zwei Statements, so konträre. Das eine von Bernard von Clairvaux, eben im zweiten Kreuzzug, hat die Haltung des Westens zum Heiligen Krieg ausgedrückt, als er bei der Eröffnung des zweiten Kreuzzugs sagte, die Gerechten fürchten keine Sünde, wenn sie den Feind Christi töten. Der Soldat Christi kann sicher töten und sicherer sterben. Wenn er stirbt, nützt es ihm selbst, wenn er tötet, nützt es Christus. Der Christ freut sich über den Tod des Heiden, weil Christus dadurch verherrlicht wird. Aber wenn er selbst getötet wird, hat er sein Ziel erreicht. Also das war so diese Einstellung zum Kampf gegen die Heiden. Und ein wenig später, am Vorabend der Reformation, Erasmus von Rotterdam, kennt ihr vielleicht, das ist der, der das Neue Testament übersetzt hat, also das Neue Testament zusammengestellt hat aus Manuskripten, das dann der Luther übersetzt hat, brachte die Ansicht eines späteren Zeitalters zum Ausdruck. Also man hat sich emanzipiert von dieser Art zu denken. Als er über die Türkenkriege sagte, es ist wahrlich nicht angebracht, uns zu christlichen Männern zu erklären, wenn wir sehr viele töten, sondern wenn wir sehr viele erretten. Nicht, wenn wir Tausende von Heiden in die Hölle schicken, sondern wenn wir viele Ungläubige zu Christen machen. Nicht, wenn wir grausam verfluchen und exkommunizieren, sondern wenn wir mit frommen Gebeten und mit unseren Herzen ihre Gesundheit wünschen und zu Gott beten, dass er ihnen eine bessere Gesinnung geben möge. Also man sieht, irgendwie ist das dann hinterfragt worden, dieses ganze Konzept, warum sollte ich einen Heiden töten, damit er dann in die Hölle kommt? Ist das wirklich die Idee des Missionsauftrags gewesen? Und das sieht man, hat Erasmus, der selbst kein Reformator war, aber wie gesagt, in dieser Zeitenwende gelebt hat, schon anders gesehen. So, und jetzt machen wir noch einen Teil der Geschichte, der kommt zeitlich vorher. Ich hätte es vielleicht umgekehrt machen sollen, aber nämlich den Bruch zwischen Ost- und Westkirche, also das große Schisma oder die Kirchenspaltung in griechisch-orthodoxe und römisch-katholische. Das ist vorher passiert, aber ja, ist halt so. Die Gründe. Es gab eine zunehmende Entfremdung aufgrund der verschiedenen Sprachen und Kultur, also griechisch im Osten, lateinisch im Westen. Der Austausch fehlte. Politisch-kirchliche Rivalität, das ist dann eben gekommen bei Erasmus, der hat dann wieder dieses griechische Neue Testament hervorgeholt und versucht, möglichst gut herauszugeben auf Basis der besten Manuskripte. Dann hat man wieder begonnen, aus den griechischen Urtexten griechisch mehr zu lernen, zu verstehen und das Griechische zu übersetzen. Bis dahin war vor allem die lateinische Übersetzung, die Vulgata, das, was man verwendet hat. Politisch-kirchliche Rivalität. Das Byzantinische Reich hatte einen Patriarchen, den Patriarchen von Konstantinopel, und der Bischof von Rom. Der Bischof von Rom wurde vom neuen Deutschen Reich, also nach 800 nach Christus, Karl der Große, gab es diese sozusagen Verheiratung von weltlicher Macht des Frankenreichs mit der Kirche. Der Papst hat die Karolinger quasi sanktioniert und sie haben ihn dafür militärisch unterstützt. Ja, das war das Heilige Römische Reich Deutsche Nation, wurde das genannt. Das war die eine Macht, im Westen und im Osten war das alte Oströmische Reich, das weitergelaufen ist, nach dem Ende des Weströmischen mit dem Kaiser, mit dem Oströmischen und dem Patriarchen. Da gab es immer Spannungen. Zunehmende Zentralisierung, das überhebliche Verhalten der lateinischen Kirche durch das Papst. Und der Papst hat dann immer wieder in Anspruch gestellt, ich bin der oberste Christ sozusagen, ja, der das Sagen über die ganze Christenheit hat, und das haben die im Osten aber nicht akzeptiert. Und dann gab es noch theologische Differenzen, vor allem den Streit um das Filioque, ganz eigenartig, aber das kommt noch, was das ist. Und es gab mehrere Versuche der Wiedervereinigung, aber sie scheiterten alle. Und die Spaltung macht es dem Islam leicht, große ehemals christliche Gebiete einzunehmen, weil eben keine Einigkeit zwischen den Christen da war. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was Ost- und Westkirche gemeinsam haben. Da kommen wir jetzt wieder ein bisschen auf das, was wir vorletztes Mal gemacht haben, die Theologie, die Dogmen, die Lehre der Kirche damals. Also beide Kirchen haben das Glaubensbekenntnis von Nicäa gemeinsam und alle Lehrdekrete der sogenannten sieben ökumenischen Synoden, also die gemeinsamen weltweiten Synoden von 385 325, das war Nicea, bis 787. Inklusive Anbetung von Bildern, auch das hatten sie gemeinsam. Sie stimmten darin überein, dass die meisten nachökumenischen oder mittelalterlichen Lehren, in den meisten nachökumenischen mittelalterlichen Lehren überein. Gegen die evangelischen Reformatoren dann protestiert haben. Und zwar sind das folgende. Die Autorität der kirchlichen Tradition als gemeinsame Glaubensregel mit der Heiligen Schrift. Das heißt, dass die kirchliche Tradition auf eine Ebene gehoben wurde mit den Schriften des Alten und Neuen Testaments. Man hat gesagt, ja, wir glauben an die Schrift, aber auch an die Lehrbefugnis der katholischen Kirche, Dogmen einzusetzen und irgendwelche Lehren aufzustellen. Das heißt, sie hatten nicht die Schrift als oberste Autorität. Und das ist in Ost- und Westkirche bei beiden gleich. Und darauf übrigens läuft, wenn wir jetzt mit Katholiken oder auch Orthodoxen diskutieren würden oder reden und sprechen, und wo, es würde letztlich immer auf das Gleiche hinauskommen. Wir würden sagen, aber in der Schrift steht, das ist so und so, und dann kommt aber oft, aber die Kirche sagt, dann sagst du, ja, aber wieso, aber in der Schrift steht ja. Ja, da muss man verstehen, für ihn ist die Kirche eine mindestens so hohe, aber in der Praxis oft höhere Autorität. Und deswegen kommt man nicht voran, solange man sich nicht unter die Autorität der Schrift stellt. Die Verehrung der Jungfrau Maria, der Heiligen, ihrer Bilder, nicht Statuen, das ist ein Unterschied, ja, aber der Bilder und Reliquien, das hatten sie gemeinsam. Die Rechtfertigung durch Glauben und gute Werke, wie wir es auch heute schon kurz gesehen haben, als gemeinsame Bedingungen, auch das haben sie gemeinsam gehabt. Das Verdienst oder den Verdienst guter Werke, insbesondere des freiwilligen Zölibats und der Armut. Die sieben Sakramente oder Mysterien, gibt es ein paar leichte Abweichungen, im Wesentlichen ist es dasselbe. Die Taufwiedergeburt, das heißt, dass ein Kind durch die Taufe den Heiligen Geist bekommt und in den Schoß der Kirche aufgenommen wird und wiedergeboren wird und quasi gerettet wird. Also das ist die Basis ist der Errettung. Natürlich muss es dann auch die sonstigen Sakramente mitmachen, um wirklich gerettet zu werden. Transsubstantiation, also die Verwandlung der Sakramente, also das von Brot und Wein in Leib und Blut Christi, auch das haben sie gemeinsam. Und dadurch auch die Verehrung dieser Sakramente, weil es ja Christus ist. Das Messopfer für die Lebenden und die Toten mit Gebeten für die Toten. Die priesterliche Absolution durch göttliche Autorität, das heißt, dass der Priester dich von Sünden freisprechen kann. Und die drei Ordnungen des Klerus und die Notwendigkeit einer bischöflichen Hierarchie bis zur patriarchalen Würde. Also du hast eben den Patriarchen, die Bischöfe und die Priester, ja, diese Hierarchie. Und eine Vielzahl von religiösen Riten und Zeremonien. Also eigentlich waren die nicht so weit voneinander entfernt. Auch in der Fegefeuerlehre, da ist die griechische Kirche weniger explizit, aber es ist das Konzept auch dort da, so wie in der römischen Kirche. Das Dogma der Transsubstantiation ist nicht so klar bei den Griechen formuliert, aber der Unterschied ist gering. In Bezug auf die Heilige Schrift hat die griechische Kirche die öffentliche Verwendung nie verboten und auch die Übersetzung in Sprachen, also ich weiß nicht, ob gefördert, aber geduldet. Ja. Es wurde in allem möglichen im Osten die Heilige Schrift übersetzt. Das war ein Unterschied, das wurde in der römischen Kirche unterbunden. Aber die Tradition der griechischen Kirche sind ebenso ein ebenso starkes Hindernis für die Ausübung persönlicher Beurteilung wie bei Rom. Was heißt das? Ich kann nicht selber als griechischer orthodoxer Christ kann ich auch nicht einfach die Bibel lesen und sagen, ich lese das, ich versuche zu verstehen, das bedeutet Folgendes. Nein, auch dort gilt das, was die Kirche sagt, dass es bedeutet, das bedeutet es. Ja, das ist so im römischen System als auch im griechischen System. Also obwohl das Bibellesen erlaubt war, durften sie es trotzdem nicht eigenmächtig auslegen. So, und jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Das erste ist das sogenannte Filioque. Filioque heißt nichts anderes, lateinisch heißt und aus dem Sohn. Und zwar hat es damit zu tun, in diesem nizäischen Glaubensbekenntnis, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. In der ursprünglichen Fassung hieß es nur, der vom Vater hervorgeht. Und irgendwie wurde dann dazu im Westen diese Klausel erweitert, vom Vater und vom Sohn hervorgeht. Und der Osten hat gesagt, halt, da habt ihr uns nicht gefragt. Das war irgendwie so ein Konzil, wo die nicht dabei waren. Da habt ihr uns nicht gefragt, ja, und waren dagegen. Und da kann man theologisch streiten. Es gibt zwei Stellen, wo steht, dass der Heilige Geist vom der Vater entsendet, der Sohn entsendet. Wurscht, das ist, glaube ich, wirklich überhaupt nicht das Thema hier. Das ist ein typischer Streit um Buchstaben und um persönliche Befindlichkeiten, weil sie quasi das Glaubensbekenntnis erweitert haben, ohne die Brüder im Osten zu fragen. Und das war tatsächlich, das ist einer der größten Streitpunkte, theologischen Streit- und Knackpunkte. Das ist für sie ein Gräuel, ja, dass die römisch-katholischen sagen, der Heilige Geist geht auch vom Sohn aus, weil für sie ist der Vater quasi der Oberste, ja, ist eine gewisse Hierarchie. Ja. Die Autorität und Unfehlbarkeit des Papstes ist natürlich etwas, was sie trennt, weil die Ostkirche glaubt nicht an die Unfehlbarkeit und Autorität des Papstes. Die unbefleckte Empfängnis Marias, das ist ja erst 1854 als katholisches Dogma erklärt worden, wird von der Ostkirche nicht akzeptiert, obwohl sie die Maria verehren. Heirat des niederen Klerus, also Priester dürfen heiraten in der Ostkirche, Bischöfe und Patriarchen nicht, aber in der katholischen Kirche ist das ja nicht erlaubt. Der Entzug des Kelches von den Laien, ja, also in der Ostkirche bekommen auch Laien mit einem goldenen Löffel das in den Wein eingetauchte Brot. Und wir haben ja letztes Mal schon besprochen, oder vorletztes Mal, dass eben irgendwann mal gesagt hat, wir geben nur mehr das Brot, die Hostie, dem gemeinen Volk und nicht mehr den Wein. Aus so eigenartigen Gründen wie, weil stell dir vor, die verschütten das. Ja, und das ist das Blut Christi. Das wäre eine Katastrophe. Also völlig irgendwie eigenartige Gedanken. Einige kleinere zeremonielle Unterschiede, das dreifache Untertauchen bei der Taufe und so weiter. Das ist eher nebensächlich. Also das war sozusagen das, was sie getrennt hat in der Lehre. Und das ist mehr, wie man sieht, eigentlich hat mehr mit der Autorität des Papstes, also mit der Lehrautorität des Papstes zu tun, der solche Dogmen erklären kann, die das Bekenntnis erweitert haben im Westen. Also das wäre nichts gewesen, was sie wirklich inhaltlich getrennt hätte, wenn sie wollen hätten, ja, miteinander. Der Fall Konstantinopels. 1453 wurde es durch Mohammed den Eroberer, der die Großtürkei, das die Großmacht Türkei begründet hat, eingenommen. Ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr, das haben wir schon mal. Genau. Gehen wir jetzt zum Schluss auf das, was wir aus dieser Epoche lernen können. Also wir haben heute speziell die Kreuzzüge betrachtet und eben diese Kirchenspaltung aus den verschiedensten Gründen. Was kommt euch so in den Sinn, wo wir sagen, das hat einen Bezug zu heute, daraus können wir was lernen, darauf sollten wir aufpassen oder wie auch immer. Was könnt ihr damit anfangen, außer dass es vielleicht interessant ist, diese alten Geschichten zu hören?
Die unbefleckte Empfängnis und die bei der Katholik, bei der griechisch-orthodoxen Kirche quasi nicht akzeptiert wird. Mhm. Was akzeptieren die dann? Wie ist der Christi Weib in die Maria gekommen?
Unbefleckte Empfängnis ist was anderes. Das ist nicht die Jungfrauengeburt, sondern die unbefleckte Empfängnis heißt, dass Maria ohne Sünde empfangen wurde, nicht Jesus. Ja, das wissen, glaube ich, die wenigsten Katholiken, wenn man sie fragt. Also, das ist ein Feiertag, oder? Welcher ist das?
Ja. Der 8. Dezember.
Oder? Ja, also wenn man, wurscht, die Leute nehmen gerne einen Feiertag, aber wenn du sie fragen würdest, was ist das eigentlich, glaube ich, hat kaum einer eine Ahnung. Und unbefleckte Empfängnis heißt, die Marienverehrung ging immer weiter, sodass man irgendwann gesagt hat, na, die muss sogar ohne Sünde schon empfangen worden sein. Das ist ein ganz eigenartiger Gedanke, weil laut der biblischen Lehre kann Maria nicht sündlos gewesen sein, ja. Es gibt keinen Hinweis darauf.
Später ist man dann draufgekommen, dass Maria, wenn sie sinnlos war, ja noch leben müsste. Deshalb gibt es den Feiertag Maria Himmelfahrt.
Ah, wirklich?
Ich habe so gelesen.
Also dass sie nicht sterben hätten müssen, weil er ohne Sünde war. Und, genau, also auch dieses Dogma, dass sie in den Himmel genommen wurde, ist auch viel später erklärt worden. Also es kommt einfach aus einer Marienverehrung, die dann ihre Eigendynamik gewinnt. Ja? Dass man irgendwelche Sachen noch zumisst, die ja halt nicht richtig sind. Also so die Sinnlosigkeit, die sinnlose Empfängnis. Also man hat sie so verehrt, dass man gesagt hat, die muss ohne Sünde gewesen sein. Dann haben wir gesagt, wenn es ohne Sünde ist, muss sie schon ohne Sünde empfangen worden sein. Und wie der Alexander jetzt sagt, und wenn sie ohne Sünde war, müsste sie ja gar nicht sterben, also hat Gott sie in den Himmel geholt. Ich weiß nicht, ob das alles genauso war, aber man sieht einfach, dass das sind Auswüchse der Marienverehrung. Ja, gut. Also, ja, noch Ideen, was wir für uns da mitnehmen können oder...
Vor Jahrhunderten sind die Europäer zu den Moslems in Form von Kreuzzügen gekommen. Jetzt kommen die Moslems zu uns. Und ich glaube, wir sollten keine Kreuzzüge gegen sie führen.
Ja, das stimmt auch. Ja. Sondern wir wollen sie für Christus gewinnen. Also man könnte sie auch als Chance sehen. Ne? Man müsste nicht jetzt in den Osten und in muslimischen Staaten, wo es vielleicht schwierig ist, missionieren. Man kann jetzt hier und das machen auch viele, missionieren. Das haben sich auch, ich habe das gehört, in Athen, in so einem, da sind ja sehr viele zwischengelagert, unter Anführungszeichen waren Flüchtlinge, gibt es eine lebendige christliche Arbeit, wo angeblich viele Moslems sich schon bekehrt haben, also nicht in Griechenland irgendwo, ich weiß nicht wo. Was können wir lernen, was mir so richtig groß geworden ist, durch falsche Propheten einerseits, also was der Papst da gepredigt hat oder der Bernard von Clairvaux oder andere und durch Träume und Visionen wurden während der Kreuzzüge viele in den Tod getrieben. Letztlich waren es falsche Lehren, falsche Motive und die große Warnung, Achtung vor den falschen Propheten. Ja, Jesus und die Apostel haben immer wieder gewarnt vor falschen Aposteln, falschen Propheten, die kommen werden. Und das sind ja in der Regel Leute, die Menschen mitreißen können und nicht irgendwelche unscheinbaren Figuren, sondern Leute, die reden können, Leute, die andere begeistern können. Achtung, ja, wenn wir sehen, irgendwo eine Massenbegeisterung, ist meistens gefährlich. Worin bestand die falsche Lehre und somit die falsche Motivation für die Kreuzzüge? Nochmal an euch die Frage vielleicht.
Ja, dass man geglaubt hat, man kann sich das Heil erkaufen.
Ja, genau. Ja. Also erstens schon mal dieses Motiv, das Grab und das wahre Kreuz Christi zurückzugewinnen. Wozu? Das ist schon ein verirrtes Denken, dass man denkt, dieses Grab hat irgendeine Bedeutung. Ja,
mir kommt es vor, so wie man jetzt von den Reliquien spricht.
Ja? Genau, das hängt zusammen. Ein Stück des Kreuzes Christi, als Konstantinopel geplündert wurde, ja? Da hat man dann ganz kostbare Reliquien gefunden. Die Lanze, mit der Christus durchstochen wurde, in die Seite gestochen wird und Nägeln vom Kreuz. Und man fragt sich halt, also wir fragen uns natürlich, was bringt mir das? Ja? Was mache ich mit diesem Nagel? Was hilft mir der? Aber damals war eben so, hat sich das so, schon in den ersten Jahrhunderten, das ist nicht erst entstanden in der Zeit, ja? Schon im 7. Jahrhundert haben wir gelesen von Gregor, dem Papst Gregor, wie der irgendwas von Petrus jemanden geschickt hat. Also dieses Denken, weil das von Heiligen war, hat es irgendeine heilige Wirkung. Aber es ist eigentlich ein magisches Denken dahinter. Ja? Dass man denkt, ein Gegenstand hat irgendeine heilige Wirkung. Das ist nicht so bei Gott. Ein Gegenstand ist gar nichts. Es geht immer nur um die Gesinnung und um den Geist dahinter. Also selbst beim Abendmahl. Ja? Nur weil ich die Hostie oder das Abendmahl, das Brot, den Wein nehme, das bringt mir an sich gar nichts, wenn ich es in der richtigen Haltung mache. Im Gegenteil, das kann mir den Tod bringen, wie wir im 1. Korintherbrief lesen, wenn ich es in der falschen Haltung mache, weil Gott sich nicht spotten lässt. Also, diese falsche Lehre der Reliquien und dieser ganzen Äußerlichkeiten, ne, sind das Sichtbare mit dem Unsichtbaren verwechselt.
Jetzt ist ja irgendein Teil der Krippe Jesu angeblich zurückgegeben worden.
Ach so.
War erst gestern oder vorgestern und kann jetzt verehrt werden wieder.
Ja. Ja. Es ist, man fragt sich, also ich habe große Zweifel, dass wirklich diese Dinge überhaupt noch gibt, ja, nach der Zeit, aber selbst wenn, ja, was hat das, was soll das bringen? Also man sieht einfach ein irgendwie am Irdischen, ein Festhängen an Irdischem. Und wir sehen auch bei den Israeliten, die haben diese eherne Schlange, die sie in der Wüste, auf die sie schauen sollten, im Glauben, damit sie von diesen Schlangenbissen geheilt wurden, die haben sie nachher verehrt und Götzendienst getrieben. Also die Menschen neigen dazu, Sichtbares zu nehmen und anzubeten. Das goldene Kalb. Mose war nicht mehr da, war 40 Tage weg. Wir brauchen irgendwas, was wir sehen können. Und haben sich ein Kalb machen lassen und gesagt, das sind die Götter, die uns aus Ägypten geführt haben. Also es steckt einfach im Menschen drinnen. Ja, und das Zweite, was ihr gesagt habt, schon Ablass, Sühne für die Sünden und ewiges Leben zu bekommen. Das ist eine völlig falsche Motivation, weil wir wissen, dass Jesus Christus uns das aus freier Gnade anbietet. Und dass wir auf Basis dieses Geschenkes dann ein Leben zur Ehre Gottes führen und von der Sünde loskommen und gute Werke tun, aber nicht, um uns das Heil zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit und aus der Beziehung und der Freude und der Liebe heraus, die Gott uns gegeben hat. Ein falsches Evangelium war die Basis für die große Verführung. So war es von Anfang an, lesen wir schon im Neuen Testament, und so ist es heute noch. Achtung vor einem falschen Evangelium. Ich möchte zum Schluss zwei Stellen uns anschauen, ich habe sie hier rausgeschrieben, und zwar zwei verschiedene Verzerrungen des Evangeliums. Das eine ist im Judasbrief, hat nur ein Kapitel, Vers 3 und 4, da schreibt der Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Kämpfen für den Glauben, ja? Aber wir wissen genau, was er gemeint hat, nicht mit Waffen. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Also die eine Verzerrung, Verfälschung des Evangeliums und des Glaubens hat daher gedroht, dass Menschen die Gnade Gottes in Zügellosigkeit verkehrten. Die haben gesagt, uns ist eh vergeben, wir können jetzt ruhig leben, wie es uns gefällt, in Sünde, in Ausschweifung, in Zügellosigkeit, weil Gottes Gnade ist groß genug, um alles zu vergeben. Ich habe das auch gehört aus einer Geschichte unserer Gemeinde in den Anfangsjahren, also das ist schon, wann war das, Ende der 60er Jahre, eine Geschichte, wo ein Gläubiger, ich weiß nicht, ob er gläubig war, aber einer, der in der Gemeinde war, einer anderen jungen Gläubigen gesagt hat, komm, wir können ruhig Unzucht betreiben, Gottes Gnade ist groß genug dafür. Also mit der Gnade Gottes sozusagen sie verführt, ist nichts, was es heute nicht mehr gibt. Ja? Dass man das verdreht und sagt, Gnade Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Und wir sollen aber kämpfen für diesen ein für alle Mal uns überlieferten Glauben. Ja? Für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. In der Schrift, der kann nicht verändert werden. Nicht durch Kirchen, nicht durch persönliche Auslegungen oder komische Ideen und Träume und Visionen. Das, was uns überliefert wurde in der Heiligen Schrift, ist ein für alle Mal überliefert worden. Und dafür müssen wir kämpfen, für die gesunde Lehre. Das Evangelium von der Gnade Gottes und die Früchte guter Werke, die daraus hervorkommen. Und nicht umgekehrt. Und da sind wir jetzt beim zweiten Punkt. Galater 1, 8, da wendet sich im Galaterbrief der Paulus gegen diese Gesetzlichkeit. Wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Also er sagt, wir haben euch das Evangelium gebracht. Wenn irgendwer kommt, und damals waren es eben Judenchristen aus der jüdischen Tradition, die haben gesagt, ihr müsst euch auch noch beschneiden lassen und die jüdischen Gesetze halten, wenn ihr wirklich gerettet sein wollt. Und da hat Paulus gesagt, nein, halt. Also, wir sollen nicht gegen Feinde kämpfen mit Waffen, aber wir sollen gegen ihr Lehren mit aller Vehemenz kämpfen und sie die Lügen mit der Wahrheit bekämpfen. Er hat gesagt, im Galaterbrief entwickelt er das, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann habt ihr das Opfer Christi verworfen. Ihr müsst
das aus der Gnade gefallen.
Genau, genau. Die Gnade sagt eben, dass sie nicht durch unser eigenes Zutun irgendwie erworben werden kann, sondern sie ist uns geschenkt von Gott. Und wie gesagt, es gibt viele Verzerrungen des Evangeliums. Das sind so zwei typische Extreme. Die eine, du musst noch alles mögliche andere tun, damit du gerettet wirst. Zum Beispiel, auf die Kreuzzug gehen oder irgendwas anderes machen. Und das andere Extrem ist, du kannst machen, was du willst, du kannst leben, wie du willst, du bist eh gerettet, Gottes Gnade ist für dich da. Ja, das sind zwei ungesunde oder schlimme Verzerrungen des Evangeliums. Es ist ein falsches Evangelium und wir sind aufgefordert, aufzupassen und bei der gesunden Lehre zu bleiben und das Wort Gottes als einzige und oberste Autorität für uns in Anspruch zu nehmen, uns darunter zu beugen, uns auch immer wieder korrigieren zu lassen und nicht zu sagen, unsere Tradition, unsere Gemeindetradition sagt aber das. Wir sind relativ jung, ja? 40 Jahre, 50. 50 kann das sein? Ja, annähernd so um die 50. Aber jede Gemeinde baut mit der Zeit ihre Traditionen. Und Tradition ist an sich nichts Schlechtes. Es braucht Traditionen. Ja? Die Art, wie wir den Gottesdienst feiern, ist alles nichts Schlechtes. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht Traditionen aufbauen, die letztlich das Wort Gottes irgendwo aushebeln und uns wichtiger werden. Wir müssen immer wieder uns korrigieren lassen und ausrichten an Gottes Wort. Beten wir noch zum Schluss. Vater, wir danken dir für deine große Gnade, die erschienen ist in Jesus Christus und dass du nicht von uns erwartest, dass wir für unsere Sünden büßen, dass wir sie bezahlen, dass du uns nur zeigst, dass wir das gar nicht können, sondern dass du uns deine freie Gnade anbietest im Vertrauen auf das, was der Jesus Christus auf Golgatha vollbracht hat. Dass er für unsere Sünden gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Daran wollen wir festhalten und das allein zu unserer Zuversicht machen, warum wir eines Tages in Ewigkeit mit dir leben werden und warum wir alle Sünden vergeben bekommen haben. Und doch bitten wir, Herr, dass du uns lehrst, die Liebe, die du uns erwiesen hast, zu erwidern und in Dankbarkeit unser Leben dir hinzugeben, Gutes zu tun, Liebe zu üben und dir Ehre zu machen und auch andere Menschen für dich zu gewinnen, diese frohe Botschaft hinauszusagen in die ganze Welt. Wir bitten dich um deine Gnade darum, in Jesu Namen. Amen.
Amen.